Herzlich willkommen bei unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht.
Wir sind der Podcast für alle, die Lust haben, den Teppich hochzuheben.
In der nächsten Stunde laden wir euch zu uns an den Küchentisch ein und öffnen mit unserem Gast einen Safe Space, um all das zu erleben, was gefühlt werden möchte.
Wir kreieren einzigartige Geschichten und stellen Fragen. Dabei wollen wir mit der Idee aufräumen, dass wir in eine winzig kleine Form passen müssen, um magisch, heilig, würdig und kraftvoll zu sein.
Wir sind Kat und Cisa, zwei Frauen aus fast zwei Generationen. Cisa ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepathin, Partnerin in allen Lebenslagen, Tänzerin und seit über 30 Jahren verheiratet.
Und Katinka ist Fischefrau, Mutter von drei Kindern, geschieden und frisch verheiratet. Ursprünglich mal Modedesign studiert und nun seit einigen Jahren in der Kreativbranche.
Unsere Themen sind so vielfältig wie die Persönlichkeiten in unserer Gesellschaft. Seit über drei Jahren gelingt es uns, sowohl die Freude, die Lust, die Leichtigkeit, als auch den Schmerz, die Trauer und die Angst und Scham zu uns an den Tisch einzuladen. Und das mit einer Mischung aus Tiefgang, Leichtigkeit und Humor.
Wir fragen uns und unsere Gäste, wie wir als Frau, als Mann, als Paar leben wollen. Wo stoßen wir an Grenzen? Und wie können wir diese gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können? Und hier kommt noch ein kurzer Aufruf in eigener Sache. Viele von euch haben mich gefragt, was ich denn eigentlich in meiner schamanischen Praxis so mache. Und ihr könnt da reinriechen. Am 3. August machen Juli Banu und ich einen Tag für Frauen, der heißt Womb Bliss. Und es geht in erster Linie um Schoßraumheilung. Es geht um Körperübungen, es geht um tantrische Übungen und es gibt eine Trommelreise. Und wir werden gemeinsam den Raum halten und kreieren für all die Themen, die in jeder Einzelnen so hochploppen, vielleicht gerade jetzt in der Zeit, oder schon ein bisschen länger nach oben wollen, sich aber nicht getraut haben, sich zu zeigen. Dafür ist dieser Tag und das ist eine ganz, ganz herzliche Einladung, bevor es jetzt tatsächlich mit unserem Gast losgeht. Und wer noch mehr dazu wissen möchte, der folgt mir bei Instagram, Cisa Trautmann oder Juli Banu, das ist Juliversum, auch bei Instagram. Oder ihr könnt mir auch auf meiner Website schreiben und dann können wir euch ein bisschen mehr dazu erzählen. Wir freuen uns sehr auf die, die alle kommen. Es wird ein sehr, sehr wundervoller und besonderer Tag.
Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast.
Klar zu haben, was ist jetzt eigentlich mein Bedürfnis, was ist mein Gespür und auch aushalten zu können, wenn ich jemand sage, ich sehe dein Bedürfnis, aber ich bin nicht diejenige, die das jetzt stillt, dass die Person mich dann doof findet. Das fällt mir im Privaten, auch bei meinen Töchtern, sicher schwer. Ich habe aber gelernt, dass es auch für die total wichtig ist, weil nur dann haben wir ein Mutter-Kind-Verhältnis, wenn ich wirklich Grenzen setze und sage, bis hier und nicht weiter und ich möchte das nicht oder ich finde dein Verhalten nicht in Ordnung. So. Aber das habe ich mir wirklich sehr hart erkämpfen müssen und ist tatsächlich auch erst mir in den letzten Jahren klar geworden, dass das mein Thema ist. Also wahrscheinlich auch eins meiner Lebensthemen sozusagen, eine gute Abgrenzung zu leben und trotzdem in Beziehung zu sein. Das ist ja die Kunst. Wie kannst du dich abgrenzen und in Beziehung bleiben? Mhm.
Herzlich willkommen in der Eppendorfer Küche, Katinkas Küche. Herrlich, wir sitzen und liebe Xenia, du warst schon vor mir da. Ich bin ja inzwischen auch pünktlich, aber du bist noch pünktlicher. Wir haben Xenia Meuser bei uns am Mikro und du bist eine brandheiße Empfehlung von der wundervollen Phyllis Düsenli, die ein paar Mal bei uns war und mit der wir auch beide sehr verbunden sind. Und was würdest du sagen, hat Phyllis über dich gesagt, warum du so super zu uns passt und warum wir uns jetzt richtig freuen können, dass du bei uns sitzt?
Ich habe nochmal die Komplettdröhnung bekommen letzte Woche.
Angerufen. Bin ich gespannt, was sie wirklich gesagt hat.
Ja, sie kommt die Aufklärung gleich.
Also Phyllis und ich haben uns ja im beruflichen Kontext kennengelernt. Mhm. Und ich glaube, sie würde sagen, dass bei mir eine Bandbreite ist von jemand, der einerseits sachlich analytisch und ich würde schon sagen, tough im Job ist und gleichzeitig ein sehr gutes Gespür hat für Menschen und für Dynamik zwischen Menschen. Mhm. Und vielleicht auch ein bisschen Menschlichkeit in ein sehr ambitioniertes berufliches Umfeld sozusagen bringt. Mhm. Könnte ich mir vorstellen.
Ja, entspricht das ungefähr dem, Katinka, was du...
Ja, ich bin staunend gerade über die... wie präzise du das in Worte gefasst hast. Mhm. Also, mir hätte es nicht besser sagen können. Das Wort Gespür wäre bei mir auch vorgekommen. Also sie hat tatsächlich gesagt, dass du... Das Wort Netzwerk kam auch vor.
Stimmt, ich bin auch eine Netzwerkerin.
Ja, sie hat sich ja gerade... ich empfinde sie als unfassbar talentierte Therapeutin, Coach.
Absolut.
Wenig Menschen, die so auf den Punkt und auch in den Tiefgang, in die Tiefe gehen können.
Ja, ja.
Das muss man auch wollen.
Ja, das stimmt.
Also ich glaube, viele,
da gehört ein bisschen Mut zu.
Ja, da gehört auch Mut dazu. sie hatte vor einiger Zeit angefangen, sich so auch mehr auf den beruflichen Kontext zu fokussieren. Und das kam aber nicht so richtig in Gang und viele, und da komme ich jetzt auf das Wort Netzwerk, viele empfehlen, ja, ich empfehle sie auch viel, aber das wirklich zwischen empfehlen und Mensch, du müsstest mal und so weiter, und da kommt wirklich was, also dieses Gespür, was du da noch mit reingibst, das dann auch in die Wirklichkeit sich übersetzt, das ist faszinierend, also, und das fruchtet total. Und es ist ganz wundervoll zu sehen, wie Blüte nicht totgegossen wurde oder wie auch immer. Du hast da offensichtlich ein Händchen für, die Blume oder Blüte oder das zarte Pflänzlein genauso an den Stock zu binden und zu gießen und zu besonnen, wie es sein soll. Und dann wird das ein Riesenbaumbusch oder was auch immer.
Ja, ich hoffe. Mir macht das halt total Spaß. Also Potenziale in Menschen zu erkennen und mit ihnen gemeinsam zu ergründen, warum sie diese Potenziale selber nicht heben, was da vielleicht für hinderliche Glaubenssätze hinterstecken. Mhm. Und ich selber, obwohl ich eine Coaching-Ausbildung habe, sehe mich nicht als Coach und finde es einfach gut dann, und das ist so der zweite Part, der mir Spaß macht, connecting the dots, Menschen oder auch Themen miteinander zu verbinden, um in Lösungen zu kommen. Also ich bin selber ein total lösungsorientierter Mensch. Mhm. Und wenn ich das Gefühl habe, da könnte jemand Unterstützung brauchen, ich bin aber nicht die Richtige, dann klackert sofort in meinem Gehirn, mit wem könnte ich die Person zusammenbringen?
Genau, und den Teil, glaube ich, haben viele, mit wem könnte ich das? Und dass dann aber auch wirklich was daraus entsteht.
Ja.
Das, finde ich, ist so der letzte, the cherry on the cake, wo es dann oft dran scheitert.
Ja.
Und das Talent hast du.
Also danke, das war mir, glaube ich, noch gar nicht so bewusst. Ich überlege gerade, woran es liegen könnte. Ich kann ganz gut mit Menschen, und das sind auch häufig Männer, wo Emotion und Ratio nicht besonders gut miteinander verbunden ist. Und dadurch, dass ich keine Psychologin bin, ich bin BWLerin vom Hintergrund, habe halt viel systemische Ausbildung gemacht, kann ich den häufig ganz gut analysieren, was eigentlich das Thema sein könnte, aber auf eine Art und Weise, die eher analytisch, vielleicht nicht ganz so psychologisierend ist und deswegen für diese Person besser nachvollziehbar, weil ich sozusagen ihre Denkmuster bediene, indem ich das eben auch analytisch oder mit Modellen versuche zu erklären. Und vielleicht ist das der Grund, dass die Leute dann das Gefühl haben, ups, sie hat jetzt was angesprochen, was in mir erklingt. Und ich bin Mensch, der sehr auf körperliche Reaktionen achtet und dann sagt, was schluckt dich denn dann gerade so? Wie, ich habe geschluckt? Gerade was geschluckt? Was könnte denn dahinter stecken? Und vielleicht ist es das, dass die Leute dann das Gefühl haben, dass meine Empfehlungen wirklich hilfreich und nicht so bedrohlich sein könnten. Und ich schicke auch nur bestimmte Typen, sage ich mal, zu Felice. Ein großes Netzwerk an Coaches, bei anderen braucht es was anderes. Und Felice finde ich aber gerade sehr, sehr gut, wenn Leute wenig Verbundenheit mit ihren eigenen Emotionen haben, weil sie da unheimlich gut ist, das Unbewusste rauszukitzeln.
Sehr schön.
Ja.
Dann fangen wir doch nochmal einen Tick weiter vorher an, weil da wird es ja dann richtig spannend. Also offensichtlich hast du Mut und es gehört ja fast unendlich viel Mut dazu, sich wirklich in der Tiefe zu verändern oder das zu leben und das erblühen zu lassen, was sowieso ja immer in einem ist. Und ich finde, dass wir Frauen da wirklich fast unvorstellbare Kräfte und Qualitäten haben, die immer mehr raus wollen. Also wir haben jetzt in 190 Folgen.
Ja,
also manche kommen ja ein paar Mal
mehr, aber die sind noch
zu
nicht
uns,
gesendet.
Aber ich würde sagen, wir haben 170 Leute schon am Mikro gehabt, die genau das gelebt haben und weiterhin leben. Wo hast du angefangen? Was war nach der Schule oder erstmal während der Schulzeit? Hast du gedacht, okay, BWL ist schon mal top, kann ich super? Oder wird voll mein Ding?
Nein, überhaupt nicht. Also ehrlich gesagt, Schule ist mir ziemlich leicht gefallen und das Einzige, was in der Schule anstrengend war, war meine Mutter, weil wenn du mit einer 2 nach Hause kamst, hieß es, warum hast du keine 1 geschrieben? Und ich hatte meine älteste Schwester, sie ist 6 Jahre älter, die hat ohne was zu tun irgendwie ein 1er Abi gemacht, Deutsche Studienstiftung und so weiter. Und meiner Mutter war das total wichtig, dass ich das auch alles so mache. Und ich glaube, das war meine erste kleine Revolution, zu sagen, nö, ich passe
Gott sei Dank hatte sie mich nicht als Tochter.
Also du hast dann 1,3 gemacht.
Nee,
und warst das schwarze Schaf.
Ich habe 1,8 gemacht, aber es hat meine Mutter fürchterlich wütend gemacht, ja, weil ich habe halt nichts fürs Abi gemacht. Und wenn ich mehr getan hätte, hätte ich ja auch. Natürlich. Also diese Geschichte, das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich wirklich so offiziell in Widerstand gegenüber meiner Mutter gegangen bin. Hatte aber überhaupt keine Ahnung, was ich machen will und wollte eigentlich erstmal eine Lehre machen, weil ich wollte irgendwas mit Wirtschaft machen. Ich hatte einen Onkel, der war sehr erfolgreicher Vorstand und ich fand den Lifestyle ganz cool und habe gedacht, okay. Und ich war total schlecht
so pragmatisch, also hast du ja gesagt. Ach, du bist pragmatisch.
Ja, ich habe 2 Eltern, die aus den Naturwissenschaften kommen und ich konnte das gar nicht. Das war auch interessant. Also so, wenn du das, was deine Eltern ausmacht, dir so gar nichts gibt irgendwie. Und ich war immer gut in so genannten Laberfächern, also Deutschgeschichte, Politik und so weiter. Und dann wollte ich eine Lehre machen und meine Mutter war sehr, also man kann wirklich sagen, dünkelhaft. Und dann hat sie gesagt, mein Kind sehr macht
was war
dünkelhaft.
Dünkel,
also ja, so Standesbewusstsein.
Was heißt dünkelhaft?
Helf wenn du ein hohes Standesbewusstsein hast und auch ein Stück weit vielleicht Leute, die deinem Stand nicht entsprechend ein bisschen abwertet. Stand ist aber witzig, weil ich bin im Mittelrheinhaus groß geworden. Also wir fahren jetzt eine ganze
Okay, aber dann kenne ich auch viele dünkelhafte Menschen.
Ja. Und da ging es nur gar nicht, dass ihre Tochter nur eine Lehre macht. Und dann hat sie mich überzeugt, also das war dann wirklich auch gemeinsam, das hieß damals Hamburger Modell, zu machen, duales Studium. Und das war im Nachhinein mein großes Glück, weil ich da bei einer tollen Firma war und da gemerkt habe, dass mir Personal irgendwie Spaß macht, ohne richtig zu wissen, warum eigentlich. Aber ich fand das faszinierend, dass du so Workshops konzipieren kannst und erwachsene, ältere Leute auf dich hören und Dinge tun, die du ihnen rätst und so. Und fand das irgendwie total verrückt. Ich war 21, da durfte ich die ersten Einstellungen machen und dachte, wie verrückt ist das, dass ich die Verantwortung trage, zu entscheiden, wer eingestellt wird. So. Und was ich damals noch nicht wusste, aber einer meiner Haupttreiber ist schon Einflussnahme. Und ich hatte da das Gefühl, ich kann Einfluss nehmen und gleichzeitig die Sachen, auf die ich nicht so viel Lust hatte, die heute aber Teil auch meiner Stärke sind, nämlich so viel mit Zahlen und so weiter. Das war in den anderen Bereichen Einkauf. Also die haben eigentlich versucht, Einkäufe auszubilden mit diesem Hamburger Modell. Und das hat mich aber alles fürchterlich gelangweilt. Und also ich bin analytisch, aber ich mag eben Analytik auch auf Menschen beziehen. Aber das wusste ich damals alles noch gar nicht. Also ich habe damals immer gedacht, ach, ich bin einfach so glücklich, mir fallen die Sachen so in Schoß. Würde ich im Nachhinein nicht so sehen, aber so habe ich mich damals gefühlt.
Aber es ist ja grundsätzlich ein total schönes Gefühl, oder?
Ja, absolut, absolut.
Finde ich. Also ich glaube, den meisten geht es eher andersrum. Also die sich so durch die Schule quälen und so. Also gut, ich rede wahrscheinlich von mir.
Naja, aber damit war auch eine große Angst verbunden, weil ich werde nie vergessen, also ich glaube an Gott und dann habe ich meinen ersten Arbeitgeber gewechselt, ehrlich gesagt, weil ich war unterfordert, ich wollte wissen, ist das jetzt nur das nette warme Nest oder kannst du wirklich was? Und ich weiß noch, erster Arbeitstag beim neuen Arbeitgeber habe ich wirklich so gebetet und gesagt, lieber Gott, mach, dass das jetzt nicht völlig falsch war und ich jetzt so right in my face kriege, dass ich jetzt einfach ein bisschen zu aufmüpfig geworden bin und mein Glück zu sehr herausgefordert habe. So. Und dahinter steckt ja auch ein bisschen deine eigenen Stärken gar nicht anzuerkennen, sondern zu glauben, das ist ja alles nur Glück.
Ja, wobei das mit, also 20, ist das nicht auch ein Stück weit, dass man sich da selber erstmal so kalibrieren muss und so, ne, einordnen, so wo komme ich jetzt?
Ja.
Und hat sich das dann bestätigt oder?
Nee, zum Glück war das ein super Job. Ich war da 11 Jahre in der Firma und durfte da unglaublich viel lernen. Da habe ich zum Beispiel die ganzen systemischen Ausbildungen gemacht, wurde aber auch super ausgebildet als Führungskraft, hatte tolle Managementaufgaben. Also es war, also ich wäre heute sicherlich nicht die Person, wenn ich nicht in diese Firma gegangen wäre, die mich auch wirklich persönlich sehr gefördert hat. Also auch mit tollen Chefinnen und ja.
Wie war denn das Standing eines Mädchens? Du bist eine von 3. In der Familie, aus der du kommst. Also wir haben es schon ein bisschen, du hast es schon leicht durchklingen lassen, dass deine Mutter eine gewisse Dominanz hatte oder eine große Freude an Leistung und Höchstleistung.
Ja. Also ich würde sagen, eine ganze Zeit lang war ich, glaube ich, also bis ich so 4 oder 5 war, super glücklich, weil ich war das so das Kind meiner Mutter. Also meine Mutter hat mich bekommen, als die Ehe eigentlich schon kaputt war und sie hat dann irgendwann zu mir gesagt, weil ich habe sie wirklich irgendwann als 3-4-Jährige angesprochen nach dem Motto, Mama, warum bin ich eigentlich auf der Welt? Weil du und Papa, ihr liebt euch ja gar nicht. Mein Vater hat schon immer im Keller geschlafen, also total schlimm irgendwie. Und dann hat sie also mir wirklich sehr offen erzählt, ich sei sozusagen in einer betrunkenen Nacht entstanden, aber ich solle mir keine Sorgen machen, weil in dem Moment, wo sie wusste, dass sie mit mir schwanger gewesen sei, sei sie so glücklich gewesen, endlich ein Kind zu haben, das und nur für sie da ist.
Das jetzt auch als Vierjährige auch nicht unbedingt hören, ne?
Nö, nicht wirklich. Ich fand das als Vierjährige erstmal toll, weil ich mich so erwählt fühlte. Mhm. Aber je älter ich wurde, also dieser Begriff, das Kind, das für mich geboren wurde, das hatte schon viel. Also meine Mutter hat sehr viel Liebe und Aufmerksamkeit von mir gefordert, worüber meine Schwestern immer sehr eifersüchtig waren. Und erst später, gerade mit meiner ältesten Schwester, habe ich mich sehr damit auseinandergesetzt, dass wir alle unterschiedliche Rollen hatten. Aber wir haben jeder in unserer Rolle was sehr Dysfunktionales mitbekommen. Und insofern war ich häufig die Kümmererin in der Familie, gerade auch für meine mittlere Schwester. Häufig diejenige, wenn Stress in der Luft war, die dann einen Scherz gemacht hat, also dafür gesorgt hat, dass wieder gute Laune ist und so weiter. Und häufig auch so eine Vermittlerrolle. Weil als mein Vater dann ausgezogen ist, war es eigentlich immer so, dass meine Mutter zu zwei Schwestern nett war und eine war außen vor und dann immer dafür zu sorgen, dass wieder jemand anders, also dass die, die außen vor war, wieder nett behandelt wurde, außer ich war es halt. Genau, ja. Das würde ich sagen, war so meine Rolle. Mhm. Und zu funktionieren, weil meiner mittleren Schwester ging, also die hatte von Anfang an sehr arge Probleme damit, was seine Eltern sich getrennt hatten. Und damit war sie in Anführungsstrichen, also ich hasse diese Headbands, aber das Problemkind. Mhm. Also
das Sandwich.
Genau, haben meine Schwester, meine älteste Schwester und ich halt gut funktioniert sozusagen. Mhm. Ja. Und erst mit der Pubertät kam so die ersten Reibungen.
Und wie alt warst du, als du dir das anschauen wolltest? Also das, was du eh schon gefühlt hast wahrscheinlich. Wie alt warst du, dass du dachtest, oh, hier muss ich jetzt mal irgendwie ein bisschen genauer hinschauen?
Also wenn ich ehrlich bin, ich wollte mir das nie anschauen, weil ich immer das Gefühl hatte, Büchse der Pandora.
Ja.
Und dann hat mich eine Kollegin gefragt, sie würde eine Coaching-Ausbildung machen, ob ich nicht Lust hätte, das mitzumachen. Da war ich, glaube ich, 24 und ich lerne total gerne. Also ich bin total wissbegierig, neugierig und habe so ganz naiv gesagt, oh ja, das klingt spannend, mache ich mal die Coaching-Ausbildung. Mhm. Und ich würde sagen, das war meine erste therapeutische Erfahrung, wo mir plötzlich ein paar Dinge klar geworden sind. Also
über die Erfahrung, wie es anderen geht oder was die für
ich würde sagen, du machst ja viel selbstreflektierende Übungen in so einer Coaching-Ausbildung. Mhm. Und damit habe ich mir erstmalig Dinge angeschaut bei mir selber, die mir vorher nicht so klar waren. Mhm. Und das größte Outcome war, mein Ex-Mann und ich hatten damals schon sehr über Kinder gesprochen. Vielleicht war ich auch 26, weiß es nicht mehr. Mhm. Und ich wurde so erzogen, du musst auf jeden Fall Kinder kriegen, ne? Du musst beruflich erfolgreich sein, Kinder kriegen, schönes Haus, bla bla.
Ah ja, die Frau, die alles kann.
Ja, ja, genau. Ja. Und habe dann aber innerlich so gemerkt, boah, eigentlich ist mir Job viel wichtiger und Und in der Coaching-Ausbildung habe ich gemerkt, dass meine Mutterrolle eigentlich schon besetzt war, weil ich sehr stark die Mutter meiner Mutter war. Mhm. Und das war zum Beispiel ein echter Zugewinn, dass ich plötzlich verstanden habe, dass das so war, diese Familiendynamik. Und dass ich auf jeden Fall Kinder haben möchte, aber genau das mich zurückgehalten hat. So. Und von daher damals ein Riesengeschenk, aber dieses Jahr der Ausbildung, boah, ich weiß nicht, ging es mir, glaube ich, vorher noch nie so schlecht. Ich habe noch nie so viel geweint in meinem Leben. Mhm. Und gleichzeitig hatte ich immer das Gefühl, okay, danke für das Geschenk. Und da kommt wieder mein Glauben. Ich bin immer mal in solche Sachen reingerutscht. Heute würde ich sagen, ich habe vielleicht sogar eine ganz gute Intuition, wann es was braucht. Mhm. Und dann ist was passiert, was im weiteren Verlauf, also so nach einem Jahr, oh ja, gut, dass ich das gemacht habe, macht total Sinn. Mhm. So.
Mhm. Ja. Lass uns mal das Buch von Gott öffnen. Finde ich total schön, weil wir hatten das auch am Telefon. Mhm. Und das ist ja ein Riesenthema. Also es wird jetzt nicht darum gehen, irgendjemanden zu bekehren.
Nein, davon bin ich auch weit entfernt.
Genau. Also. Aber ich habe eben auch eine hohe Affinität zu Gott oder zu dem göttlichen. Wie ist da deine Entwicklung? Hast du das auch von deinen Eltern oder ist das was wirklich zu dir gekommen ist als als große Unterstützung? So fühlt sich's an?
Nee, meine Mutter hat uns sehr im christlichen Glauben erzogen, wobei sie gar nicht so viel über Gott geredet hat, aber dass es ganz wichtig ist zu glauben. Ich bin mir heute gar nicht mehr sicher, ob meine Mutter wirklich gläubig war. Meine Mutter hat in so Bildern gelebt, man betet. Und ich habe ganz früh als Kind immer ein Abendgebet geführt, aber das war schon manisch. Also wenn ich das vergessen habe, habe ich geweint. Ich habe fünfmal gefragt, habe ich Amen gesagt, weil ich die Vorstellung hatte, wenn ich nicht Amen sage, passiert was Schlimmes und so weiter. Und ehrlich gesagt, im Nachhinein war Gott in der Kindheit für mich total wichtig, weil meine Eltern nicht besonders präsent waren. waren. Und wenn es mir wirklich schlecht ging, habe ich halt gebetet. So. Und heute würde ich sagen, ist Gott für mich eigentlich so ein Zwiegespräch. Also ich bete wirklich jeden Abend im Bett, wo ich einfach mir so ein bisschen den Tag oder die Themen, die mich gerade berühren und bewegen, erzähle, aber auch immer sehr bewusst sage, was ist eigentlich gut gelaufen, worüber freue ich mich, worauf freue ich mich morgen. Und das ist irgendwie so ein ganz stärkendes Ritual, was ich da habe. Deswegen habe ich manchmal das Gefühl, ich habe eigentlich ein sehr kindliches Verhältnis zu Gott. Deswegen bin ich auch null missionarisch, weil mir das also wirklich relativ egal ist, ob andere an Gott glauben oder nicht. Oder auch, was sie darüber glauben, dass ich an Gott glaube. Mhm. Aber ich, also mich stärkt das total. Und ich glaube halt auch, dass es irgendwas Göttliches gibt. Also.
Wie hast du es mit deinen Kindern?
Also mein Ex-Mann war total gegen Kirche und Gott und wir haben uns dann sogar geeinigt, dass die Kinder zumindest zur Kinderkirche gehen, weil ich einfach wollte, dass sie für sich selber entscheiden können. Und du kannst ja nur entscheiden, wenn du dazu irgendwie Bezug aufnimmst. Und das ist ganz witzig, meine älteste Tochter hat Kinderkirche geliebt, hat aber sehr früh, obwohl sie sogar Konfirmandenunterricht gemacht hat, weil sie einfach so Spaß gemacht hat, die Gemeinschaft gesagt, dass sie nicht an Gott glaubt, hat sich dann auch gegen die Konfirmation entschieden. Und ihre kleine Schwester ist eigentlich nur mitgekommen, weil sie mit ihrer großen Schwester sein wollte, hat dann auch gesagt, nee, Gott gibt es nicht. Und vor 2 Jahren fing sie an, viel mit Freundinnen, die einen Migrationshintergrund haben, aber alle einen christlichen Glaubens, also Basis, über Religion zu sprechen. Und dann kam sie irgendwann und sagte, Mama, ich bete übrigens wieder. Und ich so, oh, interessant. Und habe aber gedacht, jetzt sei mal nicht so euphorisch, weil die Kinder wollen ja immer das, was die Eltern wollen, nicht so gerne. Und dann hat sie im letzten Jahr plötzlich gesagt, Mama, ich möchte getauft werden und ich möchte mich konfirmieren lassen. Und also kriege ich wirklich Gänsehaut, weil sie das ganz mit sich alleine ausgemacht hat und mit ihren Freundinnen. Und jetzt hatten wir gerade die Konfirmation und das war wunderschön. Und sie geht jetzt als Teamerin ins Konfi-Camp. Und ich finde es einfach schön, dass ihr das so viel gibt, so wie mir der Glauben eben auch viel gibt. So.
Ja.
Und ob das so bleibt, weiß ich nicht. Aber im Moment in der Pubertät ist das für sie, glaube ich, total wichtig, da eben auch so eine Festigkeit drüber zu bekommen.
Was, was ist da dein Learning? Also weil wir versuchen ja immer den Kindern alles mitzugeben, was uns selber bewegt oder geprägt hat oder wo wir selber Lücken hatten. Das versuchen wir dann doppelt und dreifach bei den Kindern zu implementieren und so weiter. Also ich glaube, da kann sich niemand ausnehmen. Also, klingt ja so, als hättest du die total losgelassen, was ich schon mal heldenhaft finde.
Also mein erstes Wort, was mir eben im Kopf kam, war wirklich loslassen. Ich muss aber schmunzeln, weil ich überhaupt nicht gut im Loslassen ansonsten bin. Also vielleicht wirklich, weil es mir bei Glauben so geht, dass ich null Missionaranspruch habe. Vielleicht konnte ich deswegen so gut loslassen. Es gibt andere Dinge, wo meine Kinder hier sitzen würden und sagen, also meine Älteste sagte mal, ich sei kontrollsüchtig, was ich wirklich überhaupt nicht finde. Aber da muss ja also für ihr Gefühl irgendwas drin sein, weil ich sicherlich bei ihr halt häufiger nachhake, hast du dich darum gekümmert, hast du das gemacht und dann auch häufiger die Erfahrung mache, dass sie es eben nicht gemacht hat und da fällt mir ist mir loslassen sehr viel schwerer gefallen, da habe ich glaube ich schon Steps gemacht, aber so wenn es darum geht, dass ich glaube, dass es um Schutz und Sicherheit meiner Kinder geht, dann fällt mir loslassen total schwierig, also ich bin echt streng, was so Zeit nach Hause kommen angeht und so weiter, also irgendwie immer die Panik, meinen Töchtern könnte was passieren. Die Kleine wird 14 und die Große 17.
Ja. Okay, ich bin da aber auch, also meine Eltern waren da auch eher streng. Und das, damals fand ich es grauenhaft natürlich, weil alle anderen durften viel mehr. Aber heute bin ich da total froh drüber. Und auch schon seit Jahren, also das fing jetzt nicht erst vorgestern an.
Ja.
Über da die Strenge und auch die Fürsorge an der Stelle und die Sicherheit.
Ja, und das wundert mich bei mir, weil meine Mutter war gar nicht streng. Also ich bin mit 14 schon auf dem Kiez und war nachts spät zu Hause. Dann hieß es zwar, ja, du bist ja mit meiner großen Schwester unterwegs, mit deiner großen Schwester unterwegs, aber sie hat es nie kontrolliert.
Ja, es sind auch andere, es ist eine andere Zeit.
Ja.
Das ist, darf man auch nicht. Es ist eine andere Zeit.
Ich wundere mich trotzdem, woher bei mir diese innere Angst kommt, dass meinen Kindern was passieren könnte, weil ich sonst überhaupt kein ängstlicher Mensch bin. Aber wenn es um meine Töchter geht, diese Vorstellung, mein Kind könnte irgendwie, und da würde jetzt jede Mutter sagen Horror, aber ich bin, also wenn Emilia irgendwie sich nicht meldet und ich nicht weiß, wo sie bin, denke ich sofort, die wurde überfallen, vergewaltigt oder sonst was. Und das wundert mich bei mir wirklich, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, woher das kommt.
Ah, da könnten wir ja nochmal das Systemische ins Feld holen.
Ja.
Weil, also hätte ich jetzt spontan gesagt, so
eine
wie
Aufstellung.
Du deine Mutter beschreibst, hat die ja besondere Züge, die ja auch dann sehr kontrollierend sind, also in Richtung Leistung und Leistungsorientierung.
Ja.
Und darunter wird ein Trauma sein,
ja.
Ja, was wir jetzt nicht benennen müssen, können, dürfen, sollen.
Ja.
Und Dinge übertragen sich ja gerne über mehrere Generationen.
Ja.
Also deswegen natürlich die Frage, hast du es schon mal aufgestellt?
Nee, tatsächlich habe ich das noch nie aufgestellt. Also ich habe schon mal eine Familienaufstellung gemacht. Da ging es aber mehr um die Versöhnung zwischen meinen Eltern und dass ich so ein bisschen aus dieser Beziehung rauskomme, also zwischen den beiden zu stehen. Nee, das Thema habe ich noch nie aufgestellt, aber würde ich jederzeit machen, weil ich es wirklich, also das bewegt mich jetzt nicht im Alltag ständig, weil meine Kinder da, also meine Kinder wissen sehr gut, was ist gut bei Mama zu tun. Also die kennen Grenzen, wo so Grauzonen sind, wo sie sich auch mal ausprobieren dürfen und Mama doch entspannt ist. Mhm. Aber bei diesem, wenn sie sagen, sie sind um 12 zu Hause und sie schaffen das nicht, wissen sie, lieber eine Viertelstunde bei Mama vorher melden, dass sie es nicht schaffen, dann bin ich auch sehr entspannt. Aber wenn es jetzt 5 nach 12 wäre und sie ist nicht da und hat sich nicht gemeldet, da wissen sie halt, dann beginnt bei mir sofort eine Rotphase. So. Und das mal aufzustellen, wäre bestimmt spannend.
Mhm. Also ein Stück weit ist das sicherlich auch, ich habe das auch. Ich würde mich nicht als ängstlichen Menschen bezeichnen. Und bei den Kindern, das können schon Kleinigkeiten sein, ne? Auf der Rolltreppe, wenn die da toben, denke ich, oh, dann kommt immer gleich so eine Kette von Dingen, die passieren könnten. Ja, so. Ja. Und das kenne ich eigentlich von mir selber nicht so. Und habe dann auch schon mal gedacht, das ist sicherlich auch in Teilen mütterlich. Einfach diese mütterliche Sorge, Fürsorge. Das ist nun mal die größte Verantwortung, finde ich. Und gleichzeitig bin ich da auch bei dir, Cisa, dass das irgendwo, ich weiß, als ich bei dir im Haus in Heidkarte da nachts im Dunkeln immer durchs Dorf gegangen bin und da ist ja wirklich, da ist ja stockdunkel, da ist ja nichts. Hatte deinen Hund dabei, jetzt wissen wir alle, wie anhänglich sie ist oder nicht, also der Hund war weg.
Oh, schön, ich war und völlig nackt.
Und dann habe ich auch so Gedanken von, was wenn jetzt hier, also völlig irrational, ne? Weil da ist,
aber es ist eben nicht irrational.
So, genau, und dann habe ich aber diese Gedanken, was wenn jetzt hier einer aus dem Gebüsch kommt und ich hier überfallen werde oder vergewaltigt werde. Und das sitzt dann so tief und ich kann gar nicht sagen, woher, weil ich habe damit keine Erfahrung. In meiner Familie hat da in you diesem Leben, I don't know, aber jetzt hier auch niemand Erfahrung und gerade so, ich würde das jetzt Überschrift sexuelle Übergrifflichkeiten, die sind schon irgendwie, wie würde ich das sagen, raumeinnehmend.
Die sind solchen, im Kollektiv.
Ja, die sind irgendwie raumeinnehmend.
Das wollte ich gerade sagen. Also ich saß letztens, ich glaube, die hatte ich sogar erzählt im Vorgespräch mit meinem Neffen, seiner Freundin und meiner Tochter zusammen. Und wir erzählten so, also sie, seine Freundin, die Marie, fing an, irgendwas zu erzählen von einer sexuellen Übergriffigkeit. Und dann erzählte ich was. Plötzlich erzählte meine Tochter was sie mir vorher noch nie erzählt hatte. Und ich so, oh, okay. Und während wir so erzählten und relativ ruhig dabei waren, wurde mein Neffe immer ruhiger und hatte nachher, ich hatte das Gefühl, fast Tränen in den Augen, weil er meinte, ich bin so geschockt, ihr redet darüber, als ob das normal ist, sei. Und dann sage ich, Bennix, das ist normal. Also jede Frau, wenn sie alleine vom Bus nach Hause geht, also ich telefoniere immer oder tue so, als ob ich telefoniere, habe meinen Schlüssel so in der Hand, ja. Und das kennt jede Frau. Mhm. Und ich bin wirklich keine ängstliche Frau. Aber ich habe eben auch schon Momente erlebt, wo ich dachte, ich reagiere tough. Und ich wurde trotzdem nicht in Ruhe gelassen. Und das fand ich bemerkenswert, wie dieser junge Mann wirklich erschrocken war. Und er hat mir später erzählt, dass sie dann in, ich weiß gar nicht, ob das Leipzig war, ein Paar gesehen hat, wo die Frau sehr desolat wirkte. Und nach unserem Gespräch meinte er, Marie, lass uns bitte hingehen, ob da alles okay ist, weil wir hatten uns auch über K.O.-Tropfen und so weiter. Und das fand ich toll, dass seine Reaktion dann war, dieses Paar anzusprechen, sie zu fragen, gehörst du zu ihm, ist alles in Ordnung? Und der Freund dieser Frau, also stellte sich dann raus, die gehörten wirklich zusammen, auch nicht aggressiv reagiert hat. Also war zuerst so, was möchtest du? Dann hat mein Neffe das erklärt. Und da habe ich gedacht, wie toll, wenn aus so einem Gespräch so eine Zivilcourage.
Ja krass, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper, so dass ein Junge, der wird ja auch keine...
Ja. Die nee, der ist, glaube ich, 22, 23.
Ja, Wahnsinn, dass der so da auch die Zügel und Verantwortung in die Hand nimmt und hinguckt und auch in Aktion geht.
Ja, nee, fand ich auch sehr beeindruckend. Das zeigt aber auch, häufig sind solche Sachen ja mit Scham verbunden, wie wichtig das ist, darüber eben auch zu sprechen. Und da muss ich sagen, meine Mutter hat uns sehr früh aufgeklärt, sehr offen über Sexualität gesprochen. Meine Kinder würden manchmal sagen, Mama, du bist so peinlich, das ist zu viel. Aber zum Beispiel, als meine Tochter den Übergriff hatte, ich hatte ihr vorher immer gesagt, Emir, du musst dann echt laut sein und das darf dir nicht peinlich sein. Und das war am Hauptbahnhof und ich hatte auch mal so eine Situation, hatte ihr davon erzählt. Und mein Eindruck war schon, hätten wir da nicht vorher drüber geredet, hätte sie nicht den Mut gehabt, dem so deutlich ihre Meinung zu sagen. So. Und deswegen glaube ich, wenn man die Scham überwindet, ist das unglaublich befreiend. Mhm. So. Und ich habe mal gehört, das Gegenteil von Scham sei Stolz. Und zu sagen, ey, ich darf Grenzen ziehen und ich darf körperliche Unversehrtheit für mich sicherstellen. Das ist, glaube ich, was in der jungen Generation viel offener und selbstbewusster diskutiert wird, als es zumindest zu meiner Zeit diskutiert wurde.
Das glaube ich auch, dass die das diskutieren und auch leben und so weiter. Und dennoch haben sie es im Feld, die Ohnmacht und den Übergriff und so weiter. Und das finde ich schon enorm wichtig. Jetzt habe ich 2 Söhne und ich glaube, dass eine Erziehung da ganz anders ist. Also wenn ich Töchter hätte, weiß ich, das hätte mich nochmal ganz anders beschäftigt oder berührt. Und deswegen hier ein großer Respekt an all die Mütter, die Töchter haben. Weil ich glaube, dass wir automatisch eine andere Angst tatsächlich haben, Töchter ins Leben so zu entlassen, in diesem ich kann dich nicht mehr beschützen.
Ja.
Das kann man sowieso nicht in dem Sinne. Aber der Schritt ist nochmal ein anderer.
Also glaube ich auch, ich unterhalte mich da viel mit meiner ältesten Schwester, die 2 Söhne hat. Und wir haben so das Gefühl, wir haben jeweils kriegt ja jeder genau die richtigen Kinder, die er braucht sozusagen. Mhm. Aber da ist schon eine Unterschiedlichkeit, worüber man sich Gedanken und Sorgen macht. Mhm. Also, ja.
Also wir waren bei Gott. Gehst du dann auch mit Gott? So gerade wie du es beschrieben hast, dieses, dass du dich dann konzentrierst oder dass du telefonierst, wenn du im Dunkeln von A nach B gehst und so weiter. Wo hast du den überall dabei?
Also ganz präsent immer abends im Bett so. Mhm. Und wenn es entweder eine Sache gibt, über die ich mich sehr freue, also wo ich eher so Dankbarkeit auch wieder kindlich nach oben schicke, ne? Also mein Bild ist immer noch, Gott ist irgendwo da oben. Oder wenn ich mir wirklich sehr doll um was Sorgen mache, dass ich dann wirklich drum bitte, dass das gut geht sozusagen. Also ja.
Und für den Dialog? Ist er für dich unerreichbar und trotzdem sehr nah?
Also wenn es gerade diese Angstgeschichten nach dem Motto, bitte lieber Gott im Himmel, mach, dass alles gut wird, ist kein Dialog. Abends im Bett habe ich das Gefühl, es ist ein Dialog, weil ich das wirklich als Zwiegespräch empfinde. Mhm. Weil indem ich dann Dinge, also ich bete leise in meinen Gedanken, aber für mich ist das ja wie laut aussprechen. Und das ist ja das Verrückte. Es gibt selbst im Gebet manchmal Dinge, wo ich denke, kannst du das jetzt wirklich laut denken sozusagen, ja, total verrückt. Also gibt ja diesen Spruch, man kann sich nicht selber belügen. Doch, kann man, glaube ich, ganz gut. Aber so nach dem Motto, wenn du es jetzt wirklich einmal offen zu Ende denkst, dann ist es
halt
gesagt
ein Beispiel
und in
für
der
uns?
Welt. Oh, ich überlege.
Also wir sind ja unter uns.
Ja, absolut. Also mir kommt jetzt gerade kein promptes Beispiel, aber ich glaube, es hat häufig mit Scham auch wieder zu tun. Hm. So, wenn es irgendwas ist, was weiß ich, wenn ich vielleicht auf jemanden oder auf irgendwas neidisch bin und wirklich denke, ey, das ist so bekloppt von dir, so, und das ist auch nicht richtig. Das wäre so ein, aber ich habe jetzt kein Ad-hoc-Beispiel, wo ich neidisch war, aber das sind zum Beispiel so Themen, wo ich denke, oder für mich ist so ein Lebensthema Güte, also ich möchte gütiger werden, weil ich früher dazu geneigt habe, auch aufgrund meiner Erziehung, wenn jemand so ganz fürchterlich anders war, das ganz schnell abzuwerten, ja. Sure. Und auch unter anderem durch Felice habe ich gelernt, da hinzugucken und erstmal wie ein Forscher unterwegs zu sein und zu gucken, was hat denn diese Person, warum ist die so und was will sie mir vielleicht auch beibringen.
Wenig so. Menschen, die so gütig sind,
ja,
tatsächlich.
Ja, absolut. Und ich glaube, genau wenn ich in dieses Judging komme, das sind so Momente, wo ich dann denke, oh Gott. Aber ich finde es dann trotzdem wichtig für mich, mir gegenüber das einmal zuzugeben, dass das halt noch in mir steckt, das Judgen oder neidisch sein. Oder?
Und ist das eher so ein guck mal, da ist der innere Richter wieder, oder ist das ein, also klar, ich frage für einen Freund, für eine Freundin. Ich kenne das von mir eher, dass das eher so ein, wie erkläre ich das, wie so ein, das ist eben nicht neutral, sondern es ist so ein bewertendes und abwertendes, guck mal, da ist er wieder und ja, ich hab's doch gewusst und das ist so, genau, so eine fiese Seite und so grauenhaft und so, so ein drunter machen.
Ja, also dieses Abwerten ist meine Erfahrung wenn ich mich selber in der Sache nicht wohlfühle oder glaube, die Kompetenz habe ich nicht. Also da gibt es zwei Seiten an mir. Es gibt, wenn ich Leute toll finde und die haben eine Kompetenz, dann bewundere ich das und möchte von denen lernen. Also ich lerne eh ganz viel, indem ich mich mit Leuten unterhalte. Wenn ich jemanden aber so fürchterlich anders finde und der kann was, dann neige ich eher dazu, das abzuwerten. So. Und was ich schon gelernt habe, wenn ich in dieser Abwertung bin, zu gucken, okay, was ist das jetzt gerade bei mir? Also schneller zu mir zu gucken. Was ich aber auch lernen musste, weil ich kann nicht gut wütend sein, dass es manchmal, so eine Freundin hat mal zu mir gesagt, Xenia, wenn mal scheiße ist, dann ist es manchmal auch einfach nur scheiße, weil ich bin so eine Queen of Reframing. Also ich sehe in allem was Doofes auch was Gutes. Und das musste ich eher lernen. Und das sind auch die Momente, vielleicht, warum ich das auch ab und zu durchleben muss, weil ich wirklich lernen musste, wann ist es auch okay, Verhalten von anderen Leuten mir gegenüber nicht okay zu finden.
Das war bei uns eine ganz frühe Lektion, weil so dieser Satz, scheiße sagt man nicht. Und da haben wir irgendwie beschlossen, wenn etwas scheiße ist, dann darf man auch mal sagen, ist scheiße.
Ja. So. Ja, genau. Und auch meine Kinder, die, wenn die mit einer Sorge kamen, hatte ich sofort eine Lösung. Und ich habe auch gesagt, Mama, manchmal will man keine Lösung. Ich will manchmal einfach nur heulen und von dir gehalten werden.
Der typische, da sind wir ja wieder bei dem Thema vom Anfang, dieser typische Blaumann-Nagel im Kopf-Szene, die du bestimmt kennst aus dem Video, wo man einfach irgendwie das Thema erzählen will und gar keine Lösung braucht.
Genau.
Was ja aber deine beiden Stellen sind, die du so wundervoll verbindest.
Ja, genau. Aber was ich schon lernen musste, und da bin ich besser geworden, dass Lösung auch ein Timing braucht. Und dass es manchmal auch, ich sag mal, so eine seelische Müllabfuhr gibt, sich wirklich erstmal ausheulen zu dürfen oder auskotzen zu dürfen, im wahrsten Sinne des Wortes so. Und das ist was ich mir jahrelang nicht zugestanden habe, weil ich nicht so gut in Abgrenzung war. Also je näher mir jemand in der Beziehung war, desto schlechter konnte ich mich abgrenzen, weil meine Mutter uns gegenüber total grenzenlos war. Also die hat einfach keine Grenzen anerkannt. So. Ja. Und darin übe ich mich tatsächlich sehr, auch klar zu haben, was ist jetzt eigentlich mein Bedürfnis, was ist mein Gespür und auch aushalten zu können, wenn ich jemand sage, ich sehe dein Bedürfnis, aber ich bin nicht diejenige, die das jetzt stillt, dass die Person mich dann doof findet. Das fällt mir im Privaten auch gerade auch bei meinen Töchtern sicher schwer. Ich habe aber gelernt, dass es auch für die total wichtig ist, weil nur dann haben wir ein Mutter-Kind-Verhältnis, wenn ich wirklich Grenzen setze und sage, bis hier und nicht weiter und ich möchte das nicht oder ich finde dein Verhalten nicht in Ordnung so. Aber das habe ich mir wirklich sehr hart erkämpfen müssen und ist tatsächlich auch erst mir in den letzten Jahren klar geworden, dass das mein Thema ist. Also wahrscheinlich auch eins meiner Lebensthemen sozusagen, eine gute Abgrenzung zu leben und trotzdem in Beziehung zu sein. Das ist ja die Kunst. Wie kannst du dich abgrenzen und in Beziehung bleiben?
Ja. Wie bist du denn heute mit deiner Mutter?
Also meine Mutter, die ist Gott, guck mal, ich glaube 2014 gestorben. Insofern sind wir also nicht im Kontakt. Und auch als sie schon schwer krebserkrankt war, habe ich mich entschieden, aus dem Kontakt zu gehen. Weil mit der Erkrankung, das klingt jetzt vielleicht sehr kalt, aber da bin ich einfach der analytische Mensch, hatte ich das Gefühl, hatte meine Mutter so einen Zugewinn, weil sie dann wieder Fürsorge von uns bekommen hatte, weil wir hatten vorher schon häufig keinen Kontakt. Und dann kamen wieder die alten Muster. Und irgendwann, weil das über sehr viele Jahre ging, habe ich gemerkt, ich kann das nicht mehr. Ich warte eigentlich auf ihren Tod, damit diese Beziehung aufhört. Und habe zu meinen Schwestern, was total hart klingt, gesagt, meldet euch bei mir, wenn Mama wirklich stirbt. Ich kann das nicht mehr, dieses Hin und Her. Und zum Glück hat meine mittlere Schwester sich bei mir dann gemeldet. Und dann habe ich, es ist total abgefahren, wenn ich das erzähle, gesagt, bist du dir sicher, dass sie wirklich heute stirbt? Also ich meine, wenn nicht, aber da seht ihr auch meine kindliche Panik irgendwie. Und dann hat sie gesagt, ja, ich stehe jetzt unten, bitte komm. Und ich bin ihr bis heute sehr dankbar, weil so konnte ich mich von meiner Mutter im Krankenhaus verabschieden. Und und auch da würde ich sagen, wieder so ein bisschen Glück oder Schicksal, dass meine Schwester die richtige Intuition hatte, dass ich ihr in dem Moment vertraut habe. Weil ich weiß nicht, ob ich
damit... Hätte ja auch noch 5 Jahre wieder weitergehen können.
Absolut. Und ich weiß nicht, ob ich damit so gut zurechtgekommen wäre, weil ich wusste schon, dass ich das Risiko eingehe, dass ich mich nicht mehr verabschieden kann, wenn ich mich so hart abgrenze. Und ob ich damit so gut zurechtgekommen wäre, wenn ich sie nicht mehr lebendig sozusagen angetroffen hätte. Ich meine, sie lag da schon im Koma, aber ich glaube ja, dass du dann trotzdem... Also wir hatten unser Zwiegespräch so, dann weiß ich nicht, ob ich damit so gut zurechtgekommen wäre. Also insofern bin ich da meiner Schwester sehr dankbar, dass sie da nicht losgelassen hat und gesagt hat, komm.
So. Aber liebe Xenia, du hast jetzt zweimal gesagt, das klingt jetzt hart.
Ja.
Das klingt gar nicht hart.
Das ist wieder der innere Richter.
Ja, genau.
Genau, der sich das nicht erlaubt. Also und wir beide am Tisch und alle anderen, die das hören, würden es genauso.
Na, bei uns ist der natürlich nicht da.
ich habe schon Leute erlebt, die total geschockt waren.
Ja, so, ne? Gut. Aber
das ist dann vielleicht auch mehr sein. Deren Thema als mein Thema.
Genau. Naja, und nicht jeder hat so eine Mutter. Ja. Gibt ja auch noch die anderen.
Ja, und gesellschaftlich leben, also die Vorstellung, wie wir gesellschaftlich miteinander leben, auch über die Generation, ist ja im besten Fall eine andere.
Ja.
So, also ja, gerade dieses gute Tochter, ich bin eine gute Tochter, sieht ja anders aus als du. Hast Krebs, ja, sorry for you, aber mach mal alleine mit dir, ich bin weg.
Ja.
Ist ja nicht unbedingt die Vorstellung.
Absolut nicht. Und da gehörte für mich damals auch eine Stärke dazu, weil ich bin im Dorf groß geworden, meine Mutter lebte auch noch. Und die Nachbarn, die waren völlig empört. Ja, also ich habe auch Anrufe bekommen. Und da war ich aber sehr klar, weil ich dachte, ihr wisst nichts von mir, ihr wisst nichts von unserer Beziehung. Und wenn ihr so über mich denkt, das ist fein, weil ich weiß, wer ich wirklich bin. Also da war ich sehr resilient, ehrlich gesagt.
Ja, und das, was du erlitten hast, würde ich jetzt mal sagen, nicht nur wie du bist, sondern durch was du durch musstest, durftest, um deine Grenze zu fühlen.
Ja, genau.
So, das kann außer dir original gar keiner beurteilen.
Ja. Und da war ich aber sehr dankbar, dass ich, als ich dann die Entscheidung, und ich bin auch ein Mensch, ich gehe schon immer durch eine gewisse Phase, wo es mir nicht gut geht, wo ich hadere, aber wenn ich dann entschieden bin, dann bin ich, glaube ich, einer der konsequentesten Menschen. Also die Phase kann mal länger dauern und manchmal vielleicht auch länger als notwendig, aber dann bin ich klar und ich glaube, deswegen konnten mir diese Nachbarn auch nicht so viel, weil ich war einfach klar und durch meinen Schmerz und meine inneren Widerstände kannst du so mit deiner Mutter umgehen, war ich halt selber schon vorher durchgegangen. So.
Schön, ja. Aber danke, dass du das so genau beschreibst. Also ich finde das sehr fühlbar.
Ja.
Was für eine Reise.
Ja, tatsächlich.
Und wie hast du, also immer wenn wir ein Mutterthema haben, haben wir auch ein Vaterthema. Und andersrum, also sowieso immer beides. Wie hast du deinen Vater empfunden da drin?
Ja.
Also wir müssen jetzt gar nicht nächstes Fass aufreißen, weil ich möchte super gerne eben auch noch wissen, wie du das dann beruflich alles integriert hast, weil damit haben wir ja angefangen. Aber einmal noch ein bisschen was zu deinem Vater, weil es auch eine besondere Verbindung ist, so eine Mutter, wie du es beschrieben hast, zu haben. Die hat auch einen bestimmten Mann.
Absolut. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, es gibt ein Happy End, was den Papa angeht. Also als ich klein war, war ich so fixiert auf meine Mutter. Mein Vater war mir wirklich egal, gar nicht im Negativen. Der war für mich nicht Existenz. Mein Vater ist ein sehr intellektueller Mensch, der, wenn er ehrlich ist, wahrscheinlich gar nicht unbedingt Kinder gebraucht hätte, wenn er nicht auch so sozialisiert worden wäre. So. Und ich habe meinen Vater immer nur auf der Couch erlebt, die Zeit lesend, mit mir überhaupt nichts anfangen können. Und ich hatte auch ein bisschen Angst vor meinem Vater, weil er echt der Strengere. Also wenn er was gesagt hat, war es halt streng oder halt es gab eine Strafe so. Und meine Mutter hat schon sehr dafür gesorgt, als mein Vater auch ausgezogen ist, ihn wirklich vor mir schlecht zu machen. Und ich hatte komischerweise nie wirklich ein schlechtes Gefühl ihm gegenüber, sondern ich wollte immer meine Mutter schützen, habe gedacht, okay, wenn meine Mutter meinen Vater doof findet, finde ich ihn halt auch doof.
Ja,
meine
was
Mutter,
ja der Klassiker ist. Ne? Ja, ja. Also Kinder müssen das denken.
Absolut. Und ich meine, meine Mutter hat schon krasse Sachen gebracht nach dem Motto, wärst du eigentlich traurig, wenn Papa tot ist? Ich meine, sowas fragst du dein Kind nicht. Und ich wusste, was sie hören würde. Ich habe gesagt, nö, ich wäre nicht traurig. So.
Oh, goodness.
Und da bin ich meinem Schwager sehr dankbar. Meine Schwester ist, glaube ich, mit 19 oder 20 mit ihrem heutigen Mann zusammengekommen. Und dann waren wir zusammen bei meinem Vater, weil das Absurde war, meine Mutter hat uns gezwungen, trotzdem jedes zweite Wochenende zu meinem Vater zu fahren.
Ja, auch sehr widersprüchlich, ne?
Total. Aber ich glaube, sie wollte ihn ärgern. Er hatte eine neue Freundin und sie wollte dieses neue Glück zerstören, indem die nervigen Kinder alle zwei Wochen kommen. Hat mir auch verboten, sie kennenzulernen. Also jahrelang war mein Vater mit der Frau schon zusammen, die heute für mich eine ganz wichtige Person ist. Und ich habe sie halt nicht kennengelernt, weil ich wusste, dann habe ich Terror zu Hause. So. Und dann waren wir am Wochenende mit meiner Schwester, ihrem damaligen Freund, heute Mann, bei meinem Vater und ich war unmöglich. Und dann hat Jens gesagt, sag mal, Xenia, wie benimmst du dich eigentlich deinem Vater gegenüber? Und wenn der so blöd ist, dann fahr halt nicht mehr hin, aber dann gibt es auch keine Weihnachtsgeschenke mehr und so. Und also der hat mir richtig die Leviten gelesen. Und zu dem Zeitpunkt war auch das Verhältnis zu meiner Mutter schon sehr angespannt. Und ich hatte
wie alt
schon
warst du da? Aber?
Da war ich 16 oder 17, würde ich sagen. Und ich hatte schon viele Sachen hinterfragt, die meine Mutter mir vorher so als Normalitäten dargestellt hatte, aber nie mein Vater. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn so viele Dinge nicht stimmen, die meine Mutter mir als Bilder in den Kopf gesetzt hat, vielleicht stimmt das Bild zu meinem Vater auch gar nicht. Ich habe wirklich bewusst gesagt, ich will meinen Vater besser kennenlernen. Und
sehr mutig dann.
Ja, und dann war aber auch mein Vater toll, weil wir haben uns beide aufeinander eingelassen und Da bin ich auch heute, also reden wir auch offen drüber, sehr stolz drauf, dass es uns gelungen ist, aus einem Unverhältnis erstmal ein Verhältnis zu schaffen. Ich habe sehr lange meinen Vater einfach nur als sehr guten Freund gesehen. Also ich hatte überhaupt keine väterlichen Gefühle für ihn. Und die kamen eigentlich erst, als ich mich von meinem Ex-Mann getrennt habe und das erste Mal in einer echten Lebenskrise war. Und da war mein Vater und seine Frau einfach nur für mich da, haben nicht gefragt, haben nicht gejudged. Und da habe ich das erste Mal gedacht, okay, so fühlt sich das an, Vater zu haben. So. Wow. Und da bin ich also sowohl auf seine Frau stolz, die mir nie Vorwürfe gemacht hat, dass ich mich so benommen habe, auf ihn, also ihm auch dankbar, aber ich glaube, er ist mir genauso dankbar. So. Und wir haben uns auch, ich habe ihm auch Dinge gesagt, die ich mir gewünscht hätte, die ich nicht gut an seinem Verhalten hatte. Also das ist jetzt nicht so Ei-Dei-Dei und ganz viel Erde über die Themen geschüttet, im Gegenteil. Aber mein Vater hat sich auch dank seiner Frau zu jemand entwickelt, der viel mehr reflektiert, der besser damit umgehen kann, wenn man ihn kritisiert und sich damit mehr auseinandersetzt im Rahmen seiner Möglichkeiten. So. Und da, also finde ich jetzt für die Generation nicht nur, also nicht natürlich oder selbstverständlich. Und das finde ich an meinem Vater wiederum toll.
Toll.
Ja.
Also von daher. Ich sag mal, das wird für ihn vielleicht auch die Jahre, in denen du nicht da warst. Oder er nicht da war oder ihr einander nicht nah wart, werden für ihn sicherlich auch im Nachgang ein Verlust gewesen sein, das den man nicht wieder aufholen kann.
Ja, ich weiß gar nicht, ob mein Vater es so sagen würde, weil mein Vater hat auch jetzt nicht den besten Zugang zu seinen Emotionen. Der wird dann häufig, also wenn so übermannt und dann weint er in Situationen, wo er selber überrascht ist, dass er weint und so. Ob er da jemals so tief reingegangen ist. Aber ich weiß, dass mein Vater große Dankbarkeit hat, dass das heute so ist. Der ist ein wunderbarer Großvater. Schön. Also meinen Töchtern manchmal viel zu viel, weil er halt versucht, in Kontakt zu gehen. Und wenn du pubertierend bist, dann willst du vielleicht manchmal nicht so eng mit Opa sein. So. Also deswegen, ich habe das Gefühl, mein Vater holt sein Leben nach.
Ja.
Und das habe ich mir auch so ein bisschen abgeschaut. Ich weiß nicht, ob ich mich hätte mit 40 so gut trennen können, wenn mein Vater nicht für mich ein Role Model gewesen wäre. Die waren, glaube ich, 44, 45, als sie sich getrennt haben. Und der hat sich wirklich ein zweites, sehr glückliches Leben mit seiner zweiten Frau aufgebaut.
Oh,
so.
Wundervoll. Ja. Total schön.
Also, und ich glaube, das ist auch wichtig, dass du in deinem Leben Role Models hast, wo du siehst, es kann auch anders laufen oder die dir halt Hoffnung geben, dass es gut ist, auch mal durch einen Schmerz zu gehen.
Das erinnere ich damals auch noch. Irgendjemand saß hier am Tisch in meiner Trennung so und ich war so, oh Gott, neue Beziehung und nochmal Kinder und so. Und die sagt, ich habe irgendwie 5 Kinder von 3 Männern oder irgendwie so. Ich dachte, okay, geht also auch so.
Ja, geht dann.
Was du kannst. Aber also hello. Nenn es Role Models oder nenn es den Horizont ein Stück irgendwie einfach zulassen. Gut, da darf es auch was anderes sein.
Ja, und ich fand es damals toll, als ich mich getrennt habe, sagte eine Freundin, möchtest du mit einer Freundin telefonieren, die 3 Jahre weiter ist als du?
Ah,
und das hat mir total geholfen. Und seitdem habe ich das auch schon für 2, 3 Frauen gemacht, weil zu sehen, ja, du musstest den Schmerz, aber irgendwann ist er auch vorbei und irgendwann hast du wieder ein Leben, das auch wieder schön ist.
Das ist so ein Satz, ich glaube, der hätte mir auch gut getan. Das fühlte sich.
Ich fand die Idee
fühlt
mega
sich ja so endlos an. Also,
ja, genau.
Total schön. Ja. Möchtest du mit einer sprechen, die schon 3 Jahre
weit hat? Den Satz werde ich mir merken, den brauchen wir als Zitat. Oder den werde ich dann auch das ein oder andere Mal streuen, wenn total mein Freundeskreis so durch die ersten Trennungen geht.
Ja. Richtig schön. Also das fühlt sich total toll an, dass erst wenig Vater, beziehungsweise so fast wie so ein gelähmtes Programm war. Und dass sich das so verändern konnte, ist ja phänomenal. Finde ich jetzt wirklich total toll.
Also ich auch, ehrlich gesagt.
Ja. Wirklich, wirklich schön.
Ja.
Wie hast du denn diese ganzen großen Transformationen?
Ja.
Du hast ja nebenbei auch immer sehr viel gearbeitet.
Das stimmt. Und 2 Kinder bekommen.
Genau. Man fragt sich, oder ich frage mich,
wie geht das?
Wie soll das gehen? Aber die jetzt hier mit uns am Tisch sitzen würden, ich glaube, man hört das und fühlt das auch schon übers Mikro oder über deine Stimme, dass du auch richtig viel Dampf hast. Und du hast dann in deinem beruflichen Kontext, hast du dich auch nochmal von links auf rechts oder von oben auf unten, unten oben hoch, wie auch immer.
Ja.
Also du liebst wirklich richtig große Veränderungen, weil du selber das am allerbesten schon als Role Model kannst.
Ja. Also wir waren bis zu den 20ern mit der Anfang der Coaching-Ausbildung.
Ja.
genau. die du dann da in dem Unternehmen 11 Jahre lang begleitet hast. Da warst du immer noch im Personal?
Genau, da war ich immer noch im Personal, habe da so eine ganz typische Konzernkarriere gemacht, habe aber da schon immer gehört, ich solle aufpassen, dass meine kecke und direkte Art nicht irgendwann karriereschädigend sein könnte.
Das ist auch ein schöner deutscher Satz.
Wortwörtlich. Ja. Und ich würde sagen, im Nachhinein war ich in der Firma erfolgreich, obwohl ich so bin, wie ich bin. Und danach bin ich in eine andere Firma
gegangen. Oder vielleicht weil?
Nee, da war ich tatsächlich, obwohl ich so bin. Okay. Und in der anderen Firma, die auch so meine Herzensfirma ist, also der Firma, wo ich die Coaching-Ausbildung so gemacht habe, habe ich auch viel zu verdanken. Aber so meine Firma war die Firma danach wesentlich kleiner. Und da hatte ich das erste Mal das Gefühl, ich bin erfolgreich, weil ich so bin.
Okay,
und das hatte auch was mit angenommen, also sich angenommen fühlen in meiner direkten Art. Ich hatte einen Chef, der das sehr zu schätzen wusste, der auch erstaunt war, einen HRler zu haben. Er hat das immer so Ringelpiez mit anfassen, der darauf auch nicht so steht. Oh. Er wollte irgendeinen Teamworkshop machen. Ich so, wirklich, Thomas, müssen wir das machen? Er so, du bist doch die HR-Lerin. So. Und die Spaß hat, das Business zu verstehen. Also wir haben so eine Sprache gesprochen, was er nicht so gut konnte, war das Thema Emotionen. Und ich war für ihn immer derjenige oder diejenige, die ihm Emotionen anderer übersetzt hat und dann eine Taktik für ihn, wie er damit umgehen kann. So. Und das war so. Und er war auch nicht so, also je näher die Leute ihm kommen, nicht unbedingt so heiß auf Konflikte. Jemand, der sehr gut Konflikte so kann, wenn es um Sachthemen geht, ne? Aber wenn da eine enge Beziehung ist. Und ich habe zum Beispiel überhaupt kein Problem, in Konflikte zu gehen. Und dann habe ich die halt für ihn ausgeräumt. Aber was ich gut fand, es war ganz klar, dass das keine Instrumentalisierung ist, sondern er hat wertgeschätzt, dass ich was kann, was ihm nicht so einfach fällt. Mhm. Und deswegen war das auch okay für mich, weil ich habe früher auch Chefs gehabt, die mich da instrumentalisiert haben, weil sie das selber nicht konnten, dann gesagt haben, wieso, das ist doch Teil deiner Rolle. Ja. Und ich so, ja, okay, wenn du sagst, dass das Teil meiner Rolle ist. So. Und mit diesem Chef hatte ich eine sehr erwachsene Beziehung auf Augenhöhe. Der ist heute auch noch ein Mentor für mich. Das kam aber erst, als wir nicht mehr zusammengearbeitet haben, weil mir da tatsächlich die Distanz sehr wichtig war, weil ich vorher eine Chefin hatte, wo die Distanz nicht so war, also gegeben war. Und
da war ja auch dein Mutterthema wieder.
Ja, ja, genau, das war auch absolut mein Thema. Ich dachte, ich müsste sie retten. Und
ja, also ich will jetzt nicht hier immer rumtherapieren, aber.
Nein, aber du da, also das ist mir sehr transparent.
Ja, genau.
Und da war ich beim Mann halt nicht verführt, bei dem wollte ich nicht retten.
Ja, also, schön. Mhm. Ja. Genau. Okay, so, dann ging's weiter.
Genau, also da habe ich auch 7 Jahre lang Personal gemacht, bin dann nochmal ins Business. Da würde ich sagen, das war auch schon so ein bisschen Teil der Transformation, weil manchmal, glaube ich, habe mir die falsche Profession ausgesucht, weil bei HR ist so 80% der HR-Arbeit ist eigentlich Routine und Prozessoptimierung. Und Routine hasse ich. Was ich schon gut kann, ist Effizienz. Also auch meine Töchter sagen, sie kennen niemanden, der so effizient ist. Das kommt aber eher daraus, weil ich Routinen so hasse. Also versuche ich die Sachen, die routiniert sind, möglichst effizient zu gestalten. Mhm. Aber mir hat eigentlich die letzten 20-30% HR am meisten Spaß gemacht, strategische HR. So. Und das hast du nicht so in Hülle und Fülle, weil du musst erstmal die Basic Excellence hinkriegen. Und ich war irgendwann so gelangweilt, weil ich nichts mehr gelernt habe. Und ich kannte die Dynamik im Vorstand auch so gut. Also ich saß in Vorstandsmeetings und ich wusste genau, bei dem Thema sagt der eine das, der andere das. Dann wartest du 5 Minuten, zählst bis 10, dann grätschst du dazwischen. So. Und also auch das war zur Routine geworden. Und dann hatte mir die neue CEO angeboten, ins Business zu wechseln. Und da habe ich kurz so geschluckt und habe ich gedacht, ja, wie...
Ah, da kam wieder, kann ich das wirklich oder bin ich nur hier, weil...
Genau, so, also ich neige schon dazu, mir auch, ich sag mal, kalte Gewässer auszusuchen, wobei ich da wirklich besser drin geworden bin. Und dann habe ich das nochmal gemacht, weil ich lernen wollte, weil ich feststellen wollte, bin ich General Managerin oder HR-lerin. Und weil ich auch noch nicht loslassen konnte von dieser Firma. Mhm. Da waren schon viele Sachen, die zu mir nicht mehr so passten. Aber das ist genau das, was ich vorhin beschrieben habe. Ich gehe eine gewisse Weile durch den Schmerz, um dann sehr klar zu sein. Und dann bin ich da raus und wollte mich selbstständig machen, habe auch Sachen für Mittelstand gemacht und war zuerst total entflammt, weil ich, also ich hatte in der Zeit im Business einen Chef, der jetzt nicht unbedingt zum Lob neigte und ich hatte irgendwann das Gefühl, was kannst du überhaupt noch so? Obwohl ich wirklich ein sehr selbstbewusster Mensch, also im Sinne von, ich kenne meine Stärken, aber trotzdem war das eine dysfunktionale Zeit. Und dann habe ich zuerst so viel Lob von den Kunden bekommen, dass ich dachte, wow. Und dann habe ich aber schnell gemerkt, irgendwie langweilst du dich. Und dann kam RTL auf mich zu. Die wollten Personalgeschäftsführerin. Und das ist auch Teil meiner Geschichte. Ich finde das schon schön so, ne, wenn ich als erfolgreich gelte und ein schönes Label und so weiter und ein toller Titel. Und habe dann zugesagt, auch wirklich in dem Glauben, das könnte eine spannende Aufgabe sein. Habe sehr schnell gemerkt, dass die überhaupt nicht das brauchen, was sie mir verkauft hatten, was sie bräuchten. Und verkaufen meine ich gar nicht so negativ. Ich glaube, die hatten alle keine Ahnung vom Personal. Also ich war da in einem desolaten Personalbereich und habe da das erste Mal für mich, und jetzt kommen wir in, ich habe gelernt, das Wasser muss nicht immer kalt sein. Mhm. Vor 5 Jahren hätte ich noch gesagt, okay, du musst da durch und Und da habe ich gedacht, nee, das ist überhaupt keine Aufgabe, auf die du Lust hast. Das ist eine Aufgabe, die du hinbekommen würdest. Andere würden es aber besser schaffen. Und habe das erste Mal in meinem Leben sehr bewusst entschieden, nö, du musst durch den Schmerz nicht durch.
So. Also du musst deren kalten Fluss nicht erwärmen.
Nö, genau. So. Und das war im Nachhinein eine der besten Entscheidungen. Also es hat mich nochmal so auf ganz vielen Ebenen befreit. Und dann
weißt du, warum
ich,
du das da zum ersten Mal anders gefühlt oder entschieden hast, da wird es schon davor irgendwas gegeben haben.
Ja, weil ich am Thema Abgrenzung gearbeitet hatte. Und ohne diese Arbeit an der, am Thema Abgrenzung hätte ich das nicht gekonnt, weil dann hätte ich gedacht, das liegt ja an mir und und zu erkennen, dass das System so ist, wie es ist und dass die Dynamiken wenig mit mir zu tun haben, sondern mit dem System. Das hätte ich vorher, glaube ich, zwar analysieren, aber nicht so klar fühlen können. Also ich bin halt total gut in der Analytik, aber das dann auch nachzuführen und zu sagen, was heißt denn das jetzt? Und ich habe darüber auch nochmal gelernt, ich bin ein sehr intuitiver Mensch, aber habe früher mal gesagt, wenn ich das analytisch, meine Intuition nicht herleiten kann, dann nehme ich lieber die analytische Entscheidung. Heute sage ich wirklich, wann immer ich nicht auf meine Intuition höre, war es im Nachhinein falsch so. Und ich habe da sehr früh gemerkt, ich passe hier überhaupt nicht hin. Ich war dann, würde ich auch sagen, so ein kleiner Systemsprenger, so Naughty Daughter. Ich habe mich da, würde ich auch sagen, in Teilen wahrscheinlich unmöglich benommen. Aber ich würde es immer wieder so machen, weil das Endresultat war so gut, dass ich dann da eben gut für mich rausgegangen bin und sehr entschieden
war. Du hast auch gesagt, dass der Revolutionsteil, der kam jetzt nicht unbedingt in deiner Kindheit in großen Stücken vor. Vielleicht war das dann auch nochmal so ein kleines...
mit Sicherheit.
So, weißt du, das muss ja auch ab und an dann nochmal wieder hoch.
Ja, absolut. Also ein ehemaliger Mitarbeiter aus der Zeit meinte, naja, ich sehe im Nachhinein, du bist auch wie so eine kleine Bombe eingeschlagen. Ich meinte, ja, hast du recht. So,
ja,
also,
das ist schön.
Und hattest du, bevor du Ratio und Emotion zusammengebracht hast, hattest du Magenprobleme? Also wo hat sich das physisch immer mal geäußert? Das
also ich habe Asthma und ich glaube, das habe ich nicht ohne Grund. Nee. Also weil bei mir hängt das eher hier im Kehl, ich glaube Kehlchakra sagt man.
Ja, aber es sind auch ja auch dieses, die Lungen.
Also, ja, ja, genau. Aber bei mir auch, wenn ich, also ich habe eher, manchmal habe ich auch einen Igelbauch, sagt man ja. Ne? Aber wenn es sich wirklich ballt, dann ist das hier bei mir, also im Kehlkopfbereich sozusagen. Ja. Insofern, ich kenne das sehr gut, körperliche Symptome. Ja. So, aber die auch zu ignorieren, weil ich wurde so erzogen, also preußisch, ne? Ja, da kennt keinen, oder oh, sagt man ja heute nicht mehr. Aber hier stell dich nicht an. Erst wenn du Fieber hast, gehst du nicht mehr zur Arbeit oder
genau. Oder wenn du irgendwie im Strahl kotzt.
Ja, ja, genau. Und selbst dann guck, dass du das nicht zu lange machst mit dem Motto. Also, obwohl meine Mutter Apothekerin war, total witzig, sich mit Gesundheit, Homöopathie total gut auskennt. Aber selber, das
wissen wir ja alle, dass das heute, also dass das nicht unbedingt was heißt.
Nee.
Das ist ja auch von bis.
Ja, genau.
Okay, so, und dann?
Dann habe ich mir das erste Mal in meinem Leben wirklich eine bewusste Auszeit gegönnt, wo ich mir vorgenommen habe, nichts zu tun, was für mich unglaublich schwer ist. Weil
das
ich eigentlich
da bist du die zweite diese Woche. Oder den Satz habe ich irgendwie schon mal gehört letzte Woche, könnte das sein? Adrienne hatte sich ja auch eine lange, ein Jahr Auszeit genommen.
Ich war nicht ganz so mutig, ich habe so gesagt, 5 Monate gönne ich mir. Und hatte zum Glück eine Freundin, die sich ein ganzes Jahr gegönnt hat und die immer gesagt hat, Xenia, solange du dich noch nicht gelangweilt hast, bist du nicht wirklich runtergekommen. Und da muss ich echt dran denken, als ich einen Nachmittag auf dem Sofa saß, mich fürchterlich gelangweilt habe und dachte, okay, jetzt weiß ich, was Steffi meint. Und auch dachte, oh Gott, wann hast du dich das letzte Mal gelangweilt? Mit 12 vielleicht oder so. Ja, also. Und das fand ich richtig toll. Und dann habe ich auch gemerkt, okay, wenn ich jetzt nicht was für meinen Kopf tue, dann werde ich depressiv sozusagen. Weil dieses Thema Wirksamkeit ist für mich echt wichtig. Und dann habe ich aber diesmal gedacht, weil ich hatte keine Lust, wieder in die Corporate Welt zu gehen. Ich war in Prozessen drin. Es gab einen einzigen Prozess, den ich wirklich toll fand, wo ich aber innerlich wusste, boah, du wirst jetzt wieder verführt und das ist eigentlich nicht gut, wenn das kommt. Und dann haben die mich angerufen und meinte, ja, das ist leider doch nicht auf C-Level, die Position. Und ich habe nur Erleichterung gespürt, weil ich wusste, dann komme ich nicht. Und da wusste ich, okay, jetzt sagst du alle Prozesse ab, jetzt kümmerst du dich darum, was willst du wirklich machen. Habe mir einen Coach gegönnt, die sozusagen darauf spezialisiert ist, mit Leuten rauszuarbeiten, was dein USP, was könntest du in der Selbstständigkeit machen. und habe dann entschieden, jetzt mache ich mich selbstständig.
Ging das so schnell, wie das jetzt in
Ach, es ging wirklich schnell.
20 Sekunden?
Mhm. Es ging wirklich schnell. Also das Coaching dauerte länger. Und ich habe auch gemerkt im Coaching, ich hatte dann immer so Teilaufgaben und so, und ich habe mich vor denen gedrückt, und das kenne ich von mir gar nicht, und habe dann gedacht, okay, was ist denn das? Und habe dann gemerkt, da hatte die mit mehreren Leuten so ein Seminar gemacht, da sollten wir unser nächstes Jahr planen. Und dann war das total gut. Ich habe mich in dem Jahr auch noch, oder mein Ex-Freund und ich haben uns voneinander getrennt in dem Jahr. Also in dem Jahr war viel, ne? Mhm. Jobwechsel, Jobverlust, 5-jährige Beziehung beendet. Meiner Tochter ging es da schon langsam besser, aber die hatte auch einige Themen so. Mhm. Und dann sollten wir so Karten schreiben, was gut war dieses Jahr und was schlecht. Und ich war total überrascht, wie viele Karten gut waren, obwohl ich so krasse Momente in dem Jahr hatte. Mhm. Und habe in dem Moment gemerkt, worum es eigentlich geht, nämlich eine neue berufliche Identität zu finden, was mich vorher gestoppt hatte. Ich war so sehr so, jetzt finde mal dein nächstes Ziel, aber ich war noch nicht auf der Identitätsebene. Und dadurch, dass ich vorher immer SVP bla 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 war oder CHRO. Ich war so in diesen Titeln und hatte ja noch gar keine Ahnung, was ist denn dann mein Titel? Und zu merken, es geht gar nicht mehr um Titel, sondern wer willst du wirklich sein? Und das war auch der Moment, wo ich gemerkt habe, ich will das nicht alleine machen. Ich brauche eine Geschäftspartnerin. Also für mich war ehrlich gesagt klar Partnerin, aber ich weiß gar nicht warum. Und habe dann diese Freundin, die ein Jahr Auszeit hatte, gefragt, wollen wir das nicht zusammen machen, weil wir uns sehr gut ergänzen. Und wir kannten uns auch aus Zusammenarbeit schon. Und jetzt haben wir zusammen unsere GmbH gegründet und das war der Moment, wo ich merkte, jetzt bist du irgendwie angekommen. Und das heißt nicht, dass wir schon wissen, wie das alles laufen wird. Aber ich wusste, was ich jetzt als nächstes machen will und wo ich meine Power reingebe. Und dann war auch dieser Moment, also Schwabber um so Aufgaben herum war dann plötzlich vorbei. Dann war ich wieder in meiner vollen Kraft so. Und das führt dazu, dass ich jetzt wieder sehr viel arbeite und auch nachts mal wieder wach lege. Ich bin so ein Mensch, da rattert es dann immer nachts. Mhm. Aber es ist total positiv. Und die letzten 5 Jahre, würde ich sagen, hatte ich vielleicht 70% Spaß an dem, was ich gerade, also was ich mache. Und im Moment würde ich sogar sagen, es sind eher 90%, an denen ich Spaß habe. Und da sind auch Routineaufgaben dabei, weil ich es für mich mache. Und das hätte ich nie gedacht, dass ein Rechnungsschreiben Spaß macht, wenn ich es für mich mache. So. Und auch mit der Geschäftspartnerin, ich merke halt auch, wenn da Hiccups sind, wir können es beide ansprechen. Also einer spricht es immer an. Mhm. Wir können auch diskutieren und auch Konflikte, also so fette Konflikte hatten wir noch nicht. Aber es gab schon ein paar Nicklichkeiten, wo ich immer wieder merke, ja, du hast intuitiv auch die richtige Person gefragt. Und das ist so schön zu merken, dass ich mehr da ankomme, wo es mir wirklich gut geht. Also ich habe irgendwann mal gesagt, ich weiß jetzt, wer ich bin und ich muss jetzt mehr Aufgaben suchen, die Spaß machen, und das darf auch Spaß machen. Das habe ich mir aber in der Anstellung, wenn ich ehrlich bin, nie gegönnt. Und jetzt ist das erste Mal, dass ich wirklich sage, ist doch cool, mir jetzt Aufgaben zu suchen, die echt Spaß machen, die müssen nicht mehr schwer sein. Das heißt nicht, dass wir jetzt keine Challenges haben, aber ich habe nicht mehr dieses Gefühl der stetigen Überforderung, was ich ehrlich gesagt sehr lange in meinem Berufsleben hatte, was, glaube ich, mein Umfeld nie gemerkt hat. Aber es gab viele Nächte, wo ich abends im Bettchen lag und geweint habe, weil ich dachte, wie sollst du das alles auf die Reihe kriegen? Mhm. Aber ich war so in diesem Muster, dass das halt sich so anfühlen muss und dass du nur erfolgreich bist, wenn du halt immer an dieser Grenze unterwegs bist.
Und das ist eben auch normal. Das war ja dein Normalzustand.
Genau, das war mein Normalzustand so. Und ich glaube auch, dass ich ein Mensch bin, der wirklich im Durchschnitt mehr Energie hat als andere, aber auch mit der gut umzugehen und auch mit der zu haushalten, das habe ich erst die letzten Jahre erkannt und auch damit angefangen zu haushalten.
Mhm. Ja, auch so. Damit sorgsam umzugehen, ne? Weil ganz das ist ja auch so ein, ich stelle mir das vor wie so ein Akku. Ja. Ja, du kannst da schnell abfordern den ganzen Tag, aber ein Akku ist ein Akku und der hat eben auch eine Laufzeit. Und wenn du ihn schnell abforderst, dann ist er auch vielleicht schneller leer irgendwann.
Ja, genau. Ja, und das auch anzuerkennen. Ich glaube, das erste Mal habe ich das auch gemerkt in meiner Trennung, dass meine Energie echt begrenzt ist. Das kannte ich vorher nicht. Mhm. Aber trotzdem habe ich noch nicht so die Konsequenz gezogen, besser zu haushalten. Ich habe es unbewusst gemacht, weil ich mich von ein paar Beziehungen verabschiedet habe. Also wo ich gemerkt habe, da floss mehr Energie von mir rein, als dass ich sie zurückbekommen habe. Aber auch so im Alltäglichen mir mehr Zeit für mich zu nehmen. Das fällt mir immer noch schwer. Mhm. Also da arbeite ich gerade dran, weniger schlechtes Gewissen zu haben, wenn ich wirklich Quality Time habe. Und das heißt nicht, dass ich nicht
Wie hast du die Quality Time mit dir?
Ich wollte gerade sagen, also ich habe natürlich auch Abende, wo meine Kinder auf dem Sofa, auf dem Zimmer sind und ich sitze auf dem Sofa. Aber ich merke, das ist keine Quality Time, weil da lenke ich mich ab. Meine Quality Time ist wirklich bewusst spazieren zu gehen. Ich merke, ich bin so ein Mensch, den erdet das total. Ich gehe auch gerne wandern. Oder bewusst mich ins Bett zu legen und zu meditieren. So. Mhm. Und obwohl mir das gut tut, tue ich das noch viel zu selten. Mhm. So. Und da jetzt nochmal rauszufinden, was blockiert mich da eigentlich, da arbeite ich gerade mit einem Coach dran, zu gucken, was ist das eigentlich. Mhm. Weil ich merke, das ist der Punkt, der mir noch zum Glück fehlt, sozusagen das Thema zu lösen.
Ja. Ja, du hast ja auch einen hohen Anspruch.
Mhm. Ja, das stimmt. Habe ich sicherlich, aber auch dafür habe ich nicht immer das Gefühl. Also es haben mir natürlich auch viele Leute im Umfeld zurückgespiegelt so. Mhm. Und da ist sicherlich bei mir manchmal auch in der Selbstwahrnehmung noch was verrückt. So. Also.
Ja. Aber ich finde, du bist schon sehr, sehr mutig, haben wir ja schon ein paar Mal auch gesagt, du selber auch gesagt, ja. Indem, wenn es sich noch nicht gut genug
stimmig
anfühlt, dann will ich eben nochmal eine Kommodenschublade aufmachen und ist ja auch heldenhaft.
Ja, nee, ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Ich habe schon immer den Status quo so als Einladung gesehen, das muss doch besser gehen. Und so ein bisschen wende ich das jetzt die letzten Jahre auch auf mich an. Das heißt nicht, es gibt ganz viele Themen, wo ich heute echt zufrieden bin und mich auch in Balance fühle. Mhm. Aber es gibt eben noch ein paar Themen und das merke ich immer, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich über was rede und plötzlich können mir die Tränen, dann weiß ich, okay, da will noch was bearbeitet werden, so, ja. Und aber auch da mit mir, ich sag mal, fürsorglicher umzugehen. Ich war früher immer so, ach, das muss jetzt ganz schnell gehen, Lösung, Lösung, Lösung. Und zu sagen, nee, ein paar Themen brauchen auch ihre Zeit und brauchen aber auch die richtige Zeit, sich drum zu kümmern. Mhm. Und zum Beispiel dieses Thema nicht gut damit umgehen zu können, wenn ich wirklich Me-Time habe, also dieses schlechte Gewissen zu haben, das weiß ich schon ganz lange. Mhm. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass wirklich die Zeit ist, dass ich das machen kann und mich darum kümmern kann und dass sich das gut anfühlen wird. So.
Ja. Genau, und man muss ja das einladen, was eben in einem selber ist, also was für ein Typ du auch bist. Ne?
Ja,
also
ja, und du hast vorhin auch den Satz gesagt, vielleicht ergänzend dazu, es ist dann lange im Kopf und dann irgendwann rutscht es in den Körper und dann rutscht es auch irgendwie hoch. Also wenn da der Fokus ist, dann, finde ich, kann das Thema auch bearbeitet werden.
Ja, ja, genau.
Und es gibt eben, das hattest du eben schon angesprochen, Katinka, dieses, also es gibt Typen, die sind immer so overcharged, ne, wie so eine Batterie, die du zu lange am Gerät hattest, am Akkuladegerät. Und es gibt Leute, die sind eher undercharged. Ja. Also du bist jetzt eher der Kandidat overcharged.
Ja, ja, mit Sicherheit.
Und du musst deine Energie loslassen, abarbeiten.
Ja.
Und deswegen ist bestimmt dieses Rausgehen. Also. Ja.
Und auch auszuhalten, wenn ich mal keine Energie habe. Also das war für mich total bedrohlich, früher anzuerkennen. Ich bin
wahrscheinlich ist es noch nicht mal keine Energie, sondern es ist nur weniger.
Für dein Verständnis.
Ja, als sonst. Ja, ist wahrscheinlich noch zehnmal mehr als das, was die anderen haben.
Ja, da hast du wahrscheinlich recht.
Sich damit anzufreunden, nur zu atmen, dass das eventuell reichen könnte.
Reichen könnte, genau.
Ja, für ein sehr gutes Leben und für eine Daseinsberechtigung auf dieser Erde, einfach nur so zu sitzen und doof zu gucken.
Ja, genau, genau. Ja, sehr schönes Bild.
Geben wir da jetzt mal mit. Voll schlau hier. Schön. Und du bist heute, das finde ich jetzt nochmal zwei Sätze dazu, du bist selbstständig.
Ah,
oder was berätst du? Mhm. Also diejenigen, die sich
was
für dich
die GmbH
interessieren.
Genau, was macht die GmbH?
Die haben ja jetzt schon eine Stunde lang eine Idee, wie du so tickst und wie deine Reise zu dir schon bis jetzt gewesen ist.
Ja.
Was genau bekommen die in der Umsetzung?
Ja, also das übergeordnete Thema ist Transformation von HR im deutschen Mittelstand. Und dahinter steckt letzten Endes Upskillen von HR, also wirklich professioneller werden, stärker businessorientiert, einen größeren Wertbeitrag zu leisten. Das geht aber immer einher mit Repositionierung. Also wer bin ich denn als HRler, wenn ich letzten Endes wirklich zum Unternehmenserfolg beitrage? Und wir haben ein Operating Model entwickelt für HR, also wie kann eine HR-Organisation aufgebaut sein. Das funktioniert so zwischen 1.000, 3.000, können auch 4.000 Mitarbeitende sein. Und wir haben Kunden, da implementieren wir das komplett, werden eigentlich meistens von der Geschäftsführung gerufen, die halt, also unser bester Kunde ist der Geschäftsführer, der HR schon mal wertschätzt, der aber sagt, also irgendwas funktioniert da nicht, ich kann meinem HR-Leiter aber nicht helfen, guck du da doch mal hin. So, weil die HRler sind schon auch selber sehr kritikempfindlich und dann ist das erstmal so ein Beäuge, will die mir jetzt was Böses so. Und das Gute ist, wir kommen beide aus der Praxis und wir kennen den Schmerz, ja, durch den man gehen muss. Was wir aber gut können, ist A, Stakeholder-Management, was braucht eigentlich dein Geschäftsführer, damit du Gehör von ihm kriegst. Und das sind vermeintlich Daten, Fakten, stimmt aber gar nicht. Das muss manchmal auch das Ego bedient werden und da bin ich ganz gut, das zu spüren. Was sind denn so die Emotionen? personalen Bedürfnisse deines Geschäftsführers und HR zu sagen, hey, das machst du schon gut und hier kannst du aber auch lernen. Und ich habe halt, als ich so in der Zwischenphase zwischen den beiden Firmen Deutschen Mittelstand beraten habe, gemerkt, dass es ganz viele HRler gibt, die wirklich gerne lernen würden, die aber einfach kein Role Model haben, weil ihr Geschäftsführer halt keine Ahnung von HR hat. Und das macht mir halt Spaß, weil da bin ich genau im Thema Wirksamkeit, Persönlichkeitsentwicklung. Und ich bin halt schnell darin zu erkennen, was sind eigentlich die Probleme, wo haben wir die größten Hebel, um HR erfolgreicher zu machen. Da geht es nicht darum, HR erfolgreicher zu machen, sondern letztlich das Unternehmen erfolgreicher zu machen. Und mein fester Glaube ist, dass du dafür gute
Menschen.
HR-Funktionen brauchst oder das, was in vielen Unternehmen HR macht. Du kannst auch sagen, du brauchst keine HR, wenn du Top-Führungskräfte hast, aber was haben die wenigsten Unternehmen. Also brauchst du irgendwelche Frameworks und Tools und das kann halt HR gut so. Und das machen wir. Und sind dabei jetzt auch zu gucken, wie wir so Thema Akademie ausbauen können. Also wir müssen gerade aufpassen, dass wir nicht die Fehler unserer Kunden machen. Wir sägen gerade sehr schnell und müssen die Säge auch ab und zu mal schärfen. Und dafür nehmen wir uns jetzt regelmäßig Auszeiten, um dann eben konzeptionell uns gut aufzustellen und auch in Standardisierung zu denken. Also genau das, was wir unseren
Kunden beibringen. Bisschen den Druck rausnehmen, das hilft.
Ja, ja, genau. So. Und gleichzeitig bin ich halt so ein Mensch, wenn da so ein Problem auf dem Tisch liegt, mir macht das halt total Spaß.
Du schaffst schon, man merkt, du schaffst mit
dem. Ja, genau. Also Aufträge liegen lassen fällt mir eher schwer. Wobei ich sagen muss, auch da, ich hatte auch schon Kunden, wo ich merkte, boah, das fängt schon so knirschend an, wo ich dann gesagt habe,
da zitiere ich den letzten Podcast mit Cesar, in dem ich nicht dabei war, wo das Zitat entstand. Nein, ist übrigens ein ganzer Satz.
Ja.
Auch schon mehrfach gefallen.
Ja, genau. Und da habe ich auch von Freundinnen, die schon viel länger selbstständig sind als ich, gelernt, wenn du das Gefühl hast, der Kunde passt nicht, dann passt er auch nicht.
Ja.
Und da bin ich sehr dankbar, dass ich auch eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit habe, dass ich mir das im Moment toi 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 auch erlauben kann, zu sagen, wenn es wirklich gar nicht passt, wenn dein Bauch schreit, es dann auch zu lassen.
Ja. Oder dein Asthma.
Ja, das habe ich ganz gut im Griff mittlerweile.
Sehr gut. Ich will noch jetzt einen halben Satz zu dem Chef sagen, weil weil du eben sagtest, der Chef hat keine Ahnung. Sagen wir jetzt mal, der Chef traut sich noch nicht.
Ja.
So mutig zu sein wie du. Und da kommt dann manchmal raus, dass man denkt, der hat keine Ahnung.
Ja.
Die meisten trauen sich einfach nicht. Also einfach auch nicht. Die meisten trauen sich nicht wirklich in die Veränderung zu kommen oder wirklich zu fühlen, weil die Angst noch größer ist. Und ich möchte dafür meine Lanze brechen. Auch das ist in Ordnung.
Und da gebe ich dir völlig recht, das war eben auch tatsächlich eher auf Fachlichkeit bezogen. Mhm. Also ich würde nie sagen, jemand hat keine Ahnung im Sinne von Transformation, weil ich glaube, die meisten spüren das sehr gut im Bauch, aber trauen sich noch nicht.
Ja.
Da ging es wirklich darum, im Mittelstand hast du selten Geschäftsführer, die eine Kompetenz im Bereich HR haben, also eine fachliche Kompetenz.
Ah, okay.
Und darum ging es mir, wenn ich sage, keine Ahnung. Also danke, dass du es nochmal ansprichst, weil es ist mir wichtig. Mhm. Es geht eher um eine mangelnde fachliche Kompetenz. Und ich bin zum Beispiel sehr froh, dass ich in Konzernen eingestiegen bin, weil ich eine unheimliche Fachlichkeit dort lernen durfte.
Mhm.
Und das passiert im Mittelstand halt häufig nicht so, weil es einfach nicht diese Fachexpertisen und die Zeit für Ausbildung gibt. Und das durfte ich halt genießen. Und auch wenn ich irgendwann Konzern fürchterlich anstrengend fand, ich bin total dankbar für diese tolle Ausbildung, die ich da bekommen habe. Und das haben halt viele im Mittelstand nicht.
Mhm.
Und da wollen wir rein, zu sagen, hey, das ist kein Hexenwerk, das kannst du alles lernen. Und du kannst auch lernen, dich zu positionieren und Durchsatz zu erzeugen. Und da zu merken, wenn die aus dem Vorstandsmeeting rauskommen und sagen, Xenia, heute haben wir alle Agenda-Punkte durchbekommen und eine Entscheidung. Und dann grinsen die.
Ja,
und drei Monate später sagen sie, wir werden jetzt ganz anders angespielt und anders gefragt und so. Da geht mir halt mein Herz aus, weil ich dann das Gefühl habe, Leute kommen in eine Wirksamkeit und fühlen sich auch anerkannt. Und darum geht es ja auch im Job, sich anerkannt zu fühlen, ja, als Mensch und in der Rolle. So.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, unsere eigentliche Mission, da Brücken zu bilden zwischen Geschäftsführern, also Business und HR.
Sehr schön. Jetzt ist rund.
Danke.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Xenia Meuser war bei uns.
Dass du da warst.
Ja, danke, dass ich da sein durfte. Ein tolles Gespräch, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank.